Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die erneute Einladung in diesen sehr schönen Vortragssaal. Ich habe natürlich schon befürchtet, dass mir heute genau solche Fragen gestellt werden. Das war tatsächlich, ich halte relativ häufig Vorträge zu diesen Themen. Gestern Abend habe ich gedacht, was muss ich morgen machen? Ja, genau, Berlin-Vortrag, tun wir mal ein bisschen vorbereiten und dann schaltet man die Nachrichten ein. Und natürlich ist dann doch alles ein bisschen anders. Ich denke aber, dass es trotzdem ganz sinnvoll ist, wenn ich Ihnen zunächst ein bisschen über das erzähle, was ich mir gedacht habe, worüber ich Ihnen erzählen werde. Weil ich auch denke, dass nahezu alles von dem, was seit gestern im Raum steht, also diese ja, sehr undetaillierten Vorschläge, dass man nur darüber spekulieren kann, was das wirklich bedeutet. Um das einigermaßen informiert zu machen, darüber zu spekulieren, was wir sehr gerne hier dann auch im Anschluss gemeinsam machen können, ist es, denke ich, wichtig und notwendig, zunächst ein bisschen Input zu geben. Und das heißt auch nicht nur über den Nahen Osten und Israel nach dem 7. Oktober zu reden, sondern durchaus auch nochmal ein paar zentrale Punkte in Erinnerung zu rufen, was den Nahen Osten vor dem 7. Oktober ausgemacht hat, weil es natürlich immer wieder wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen, wie konnte es überhaupt zu der Situation kommen, mit der wir seit dem 7. Oktober und in der Folge dann mit dem vergleichsweise erfolgreichen Krieg Israels, einerseits gegen die Hamas, andererseits gegen die Hezbollah und auch einige andere Gruppierungen, wie konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen. Ich will also Folgendes versuchen und ich werde es ziemlich frei gestalten, weil, wie gesagt, ich gestern Abend beim Nachrichtengucken dann irgendwann aufgehört habe, irgendwas vorzubereiten. Ich werde zunächst, weil meine Erfahrung aus dem letzten Jahr ist, dass das, glaube ich, wirklich notwendig ist, ich werde zunächst versuchen, nochmal in Erinnerung zu rufen, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über den 7. Oktober reden. Das war ja auch in der unmittelbaren Zeit nach dem 7. Oktober, hat man gemerkt, man hat so um Begriffe gerungen. Es war nicht einfach zu sagen, mit welchem Begriff kann man das eigentlich bezeichnen, was dort passiert ist. Und das ist noch nicht so ganz weg, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch immer notwendig, sich selber nochmal zu vergegenwärtigen, immer wieder aufs Neue, warum das so ein massiver Einschnitt, eine wirkliche Zäsur, nicht nur für die Geschichte Israels, Israels Nachbarn und der Region, sondern man kann das, glaube ich, so deutlich sagen, wenn man die ganzen Konsequenzen mit berücksichtigt, warum das eine Zäsur in der weltpolitischen, weltgeschichtlichen Entwicklung ist, in der Konsequenz, die aus dem 7. Oktober folgt. Und davon ausgehend würde ich dann gern etwas über eine Entwicklung sagen, die eigentlich schon 1979 beginnt, aber bis zum heutigen Tag in der Folge des 7. Oktobers weitergeht. Nämlich einerseits eine sehr negative Entwicklung, die nicht weg ist, nämlich die massive Prägung dieses Konfliktes durch das, was wir dem Titel die iranische Widerstandsachse natürlich in Anführungszeichen gesetzt haben. Also welche Rolle hat historisch, aber eben auch welche Rolle spielt weiterhin diese antisemitische iranische Widerstandsachse, also das iranische Regime und seine Verbündeten, also die Hamas, der islamische Dschihad, die Hezbollah, Ansar al-Allah in Jemen, die hier als Houthi-Rebellen bekannt sind und bis vor kurzem auch noch das Regime in Syrien. Und zum anderen, nicht nur, weil man sich freut, wenn man mal über was Positives reden kann, sondern zum anderen, weil es wirklich notwendig ist, um die Situation richtig zu beschreiben, möchte ich über die Annäherung einiger arabischer Staaten an Israel sprechen, also über die Abraham Accords, die wir ganz bewusst auch in den Titel, in den Untertitel dieser Veranstaltung hineingeschrieben haben. Denn ich glaube, auch die Debatte über diese Vorschläge, die seit gestern im Raum sind, kann man nur sinnvollerweise führen über die wie realistisch sind diese Vorschläge, in welcher Tradition stehen die, worauf würden die hinauslaufen, wenn man sich klar macht, dass es eben nicht nur diese eine Bewegung gibt, der immer noch bestehende Einfluss des iranischen Regimes und seiner Verbündeten, sondern dass man sieht, dass auf der anderen Seite eine sehr positive Entwicklung im Nahen Osten in den letzten Jahren eingesetzt hat, nämlich eine deutlich verstärkte Annäherung von sehr relevanten arabischen Staaten. Und ich würde auch gleich mal als These in den Raum werfen, dass das durchaus auch der Hintergrund für diese Vorschläge, will ich es gar nicht nennen, für diese Statements die gestern aus dem Weißen Haus gekommen sind, letzten Endes sind. Die zielen ja sehr stark darauf, genau mit dieser arabisch-israelischen Annäherung fortzufahren und gleichzeitig zumindest die Palästinenser im Gazastreifen mehr oder weniger rauszulassen aus der ganzen Gleichung. Und dann würde ich Ihnen gerne auch noch ein bisschen was, weil das haben wir auch im Ankündigungstext reingeschrieben, was über die deutsche Verantwortung für die ganze Situation sagen. Das ist natürlich wichtig und notwendig, weil Sie alle wissen, das sind Entwicklungen, die zwar relativ weit von hier entfernt stattfinden, aber es sind alles Entwicklungen, die haben etwas mit der deutschen Nahostpolitik, die haben was mit der deutschen Iranpolitik zu tun. Ich werde also auch versuchen, Ihnen zu verdeutlichen, was ich meine, wenn ich im Ankündigungstext schreibe. Das ist eine unmittelbare Mitverantwortung der deutschen Politik für das Massaker vom 7. Oktober gegeben hat. Und ich würde das auch gleich noch in die Jetztzeit mit reinnehmen. Es gibt auch eine unmittelbare Verantwortung der deutschen Außenpolitik im sehr negativen Sinne dafür, dass Israel sich genötigt sah, aus sehr verständlichen Gründen, diese wirklich irren Bedingungen der Geiseldeals zu akzeptieren. Das wird immer so als so eine Art Selbstverständlichkeit dargestellt und ja, und endlich akzeptieren sie das. Man muss sich immer wieder klar machen, dass die Bedingungen dieser Deals völlig verrückt sind. Das ist nicht normal, wenn man irgendwie 40-fach verurteilte Massenmörder oder Leute, die zu 45 Jahren oder 45 mal lebenslänglich verurteilt sind, aus sehr guten Gründen, austauscht gegen irgendwelche Kleinkinder. Ja, das sind irre Bedingungen, die dort existieren. Und wenn es da Applaus gibt, nehme ich das am besten gleich vorweg, warum die deutsche Politik dafür mitverantwortlich ist. Das sind irre Bedingungen und jeder Politiker und jede Politikerin, die Israel nicht unterstützt hat darin, sofort nach dem 7. Oktober ohne jede Bedingung diese Geiseln zurückzubekommen, hat eine Mitverantwortung dafür, dass es letzten Endes dazu gekommen ist. Das hätte bedeutet, dass die deutsche Außenpolitik, die ja nicht ganz ohnmächtig ist, ja, das ist eines der wichtigsten, eines der reichsten und auch eines der einflussreichsten Länder der Welt, dass die ab dem 7. Oktober alles Erdenkliche, alles ihnen zur Verfügung Stehende getan hätten, um die Förderer und Verbündeten der Hamas so unter Druck zu setzen, dass es überhaupt nicht dazu kommt, dass irgendwelche Verhandlungen geführt werden müssen, sondern dass die Hamas diese Geiseln freilässt. Das hätte bedeutet, die deutsche Außenpolitik hätte von Beginn an nicht nur den Iran, sondern den Iran, die Türkei und Katar derart unter Druck setzen müssen. Und Deutschland hatte einiges an Leverage, an Möglichkeiten, Druck auszuüben, dass Israel gar nicht in diese schreckliche Situation kommt, solche Deals dann eingehen zu müssen. Aber zu meinem ersten Punkt nochmal zu der Frage, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über diesen 7. Oktober reden? Und meine Erfahrung seit dem 7. Oktober ist, es gelingt nicht, das in einem Begriff zu packen. Das, was dort passiert ist, das ist, glaube ich, das Wesen von dem Ganzen. Das waren viele Sachen gleichzeitig. Und das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen. Das war erstens ein erschreckend gut koordinierter militärischer Angriff. Und dieses erschreckend gut bedeutet zugleich, es war eben auch ein dramatisches Versagen von Teilen, von wichtigen Teilen der israelischen Sicherheitskräfte. Es ist, um das historisch einzuordnen, das zweite große Versagen der israelischen Geheimdienste. Das Geheimdienstleute sagen dann immer, das ist eine gute Quote. Ja? Also das ist überhaupt nicht schlecht. Man soll jetzt nicht die israelischen Geheimdienste irgendwie schlecht reden. Aber man muss feststellen, ja, das war natürlich das zweite große historische Versagen der israelischen Sicherheitsdienste, vor allem der Geheimdienste. Und es ist kein Zufall, dass das exakt am 50. Jahrestag des ersten großen Geheimdienstversagens stattgefunden hat, was häufig übergangen wurde in der Berichterstattung. Ich glaube aber kaum, dass das ein Zufall ist, vor allem wenn man sich klar macht, wer der Organisator dieses Angriffs gewesen ist, maßgeblich Yahya Sinwar, der jahrelang in israelischen Gefängnissen aus sehr guten Gründen verbracht hat und dort sehr, sehr gut Hebräisch gelernt hat, die israelische Geschichte studiert, hat die israelische Psyche studiert, was wichtig ist auch für die Konzeption dieser Angriffe. Und er hat entschieden, dass dieser Angriff vom 7. Oktober exakt am 50. Jahrestag des Beginns des Yom Kippur-Kriegs stattfindet. Der 6. auf den 7. Oktober ist der 50. Jahrestag dessen, was auf arabischer Seite der Oktoberkrieg genannt wird von 1973 und in Israel der Yom Kippur-Krieg. Das war das erste große, wirklich fatale Konsequenz schreckliche Konsequenzen nach sich ziehende Versagen der israelischen Geheimdienste, also der Überraschungsangriff vor allem von Syrien und Ägypten 1973, der eben von den Sicherheitskräften damals, die sich durchgesetzt haben, das haben ja einige auch anders gesehen, das war das erste große Versagen und der 7. Oktober muss leider als das zweite gelten. Und das wäre durchaus ein eigener Vortrag, aber man könnte sich für die Überlegung, was passiert jetzt danach, eigentlich die Entwicklung nach 1973 in Israel angucken. Da ist sehr viel sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch infolge dieses Geheimdienstversagen von 1973 passiert, wo es sicher gewisse Parallelen auch zur heutigen und zur aktuellen Situation gibt. Darauf können wir vielleicht in der Diskussion, in der Fragerunde nachher gemeinsam noch ein bisschen genauer eingehen. Der 7. Oktober war aber eben nicht nur ein erschreckend gut koordinierter militärischer Angriff, den Israel so nicht mitbekommen hat, sondern es war zweitens auf jeden Fall auch eine Art Pogrom. Weil es waren eben nicht nur die Eliteeinheiten der Hamas, die diese Angriffe durchgeführt haben, die diese unglaublich brutale Gewalt ausgelebt haben, die Geiseln genommen haben, sondern nachdem die Grenze einmal offen war, haben sich nicht unmaßgebliche Teile der sogenannten palästinensischen Zivilbevölkerung beteiligt an dem Ganzen. Und dadurch hat das eine Art Pogromcharakter ebenfalls bekommen. Drittens muss man natürlich über sowohl die Quantität, ein fürchterliches Wort in dem Zusammenhang, als auch die Qualität der Gewalt und dieser Angriffe reden. Von der Quantität daran ist, glaube ich, sehr einfach zu zeigen, warum das so eine Zäsur ist, warum das was Besonderes ist. Wenn es ein beliebiges Buch über die Geschichte des Nahostkonflikts, womit immer der Konflikt Israels mit seinen Nachbarn gemeint ist, merkwürdigerweise könnte man auch sagen, wenn Sie irgendeine Geschichte des sogenannten Nahostkonflikts aufschlagen, sei es auf Deutsch, auf Englisch oder auch in israelischen Darstellungen, gilt immer die zweite Intifada als ein gravierender Einschnitt, als eine Zäsur. Warum? Weil da über 1000 Israelis ermordet wurden. Ne, weil die Friedensverhandlungen zu erliegen kamen und so weiter und so fort. In der zweiten Intifada, Anfang der 2000er Jahre, hat es aber 4 bis 5 Jahre gedauert, bis über 1000 Israelis ermordet waren. Und Sie wissen alle, am 7. Oktober hat das einen Vormittag gedauert. Also allein von dieser Zahl her wird das sehr klar und deutlich, warum das so ein Einschnitt ist. Und dann von der Qualität der Gewaltanwendung. Es war eine antisemitische und misogyne, speziell gegen Frauen gerichtete Gewaltorgie, die dort stattgefunden hat. Und ich denke, dass es einen überhaupt nicht wundern muss, dass vor allem in Israel sehr schnell sich Leute an, nicht die Shoah, nicht an Auschwitz, aber an Bilder aus der Shoah, an Bilder aus der Massenvernichtung im Nationalsozialismus erinnert gefühlt haben. Wir haben einerseits diesen Pogromcharakter, der wirklich eher vielleicht Erinnerungen an so die Pogrome im zaristischen Russland wachruft. Aber wir haben andererseits das Vorgehen dieser, und ich wähle diese Bezeichnung recht bewusst, der Hamas-Einsatzgruppen. Das war ein so systematisches Töten, was dort stattgefunden hat, und ein so ausschließlich auf Vernichtung ohne einen weiteren Zweck gesetztes Vorgehen, dass es, finde ich, merkwürdig wäre, wenn sich Leute, die sich intensiv mit dem Holocaust beschäftigt haben, sich nicht an gewisse Bilder erinnert fühlen würden. Vielleicht können Sie sich alle erinnern an diese, um nur ein Beispiel dafür zu nehmen, so eine kleine Busstation, so ein halber Bunker, wo sich irgendwie 20, 30 Leute irgendwie drin verschanzen und dann kommen von draußen Leute und schmeißen Handgranaten rein. Das ist das Vorgehen von Einsatzgruppen. Ja, man geht wohin und versucht, so viele Menschen wie möglich umzubringen. Und das hätte nicht geendet, hätte nicht irgendwann viel zu spät die IDF dem doch Einhalt geboten. Und das heißt, diese Gewalt hatte genozidalen Charakter. Also das, was nun seit langer Zeit schon Südafrika, aber eben doch viele andere Leute, irgendwelche verwirrten linken Studenten an vielen Campi, Israel vorwerfen, nämlich in einer absurden, letzten Endes projektiven Umkehr, einen Völkermordvorwurf erheben gegen die Selbstverteidigungsmaßnahmen und das zugegebenermaßen heftige Vorgehen der israelischen Armee gegen die Infrastruktur des Terrors. In Wirklichkeit ist diese genozidale Qualität gerade in der Gewalt am 7. Oktober gegeben gewesen, vor allem, weil es bei diesem Genozidbegriff immer um die Intention geht. Und die Intention dieser vorgehenden Gruppierung war ja vollkommen eindeutig, weil es eben nicht einfach Terrororganisationen sind, mit denen Israel dort konfrontiert ist, sondern es sind antisemitische Terrororganisationen. Und das ist keine irgendwie noch Beigabe. Die sind nicht irgendwie Radikal-Islamisten und ganz schlimm drauf und dann irgendwie auch noch antisemitisch, sondern dieser Antisemitismus gehört zum Kern der Ideologie, von der diese Leute ausgehen. Und jede politikwissenschaftliche Analyse, die das nicht ins Zentrum bei der Analyse des Ganzen stellt, die ist keine gute Analyse, weil sie gar nicht begreifen kann, warum diese Leute so vorgehen, wie sie vorgehen. Weil daraus resultiert eben genau diese Intention letzten Endes nicht, also noch anders formuliert. Wenn Sie die Videos sich angucken, also die haben das ja live übertragen, man konnte das sehen, was im Übrigen ein großer Unterschied zum Nationalsozialismus ist, wo man ja versucht hat, die Massenverbrechen zu verstecken, geheim zu halten. Die Hamas hat sich Bodycams und Helmkameras angesteckt und haben ihre Verbrechen live in den Streams übertragen, teilweise über die Handys ihrer Opfer an die Familienangehörigen und so weiter. Also da ist ein deutlicher Unterschied im Vorgehen zu sehen. Man kann nicht verstehen, warum sowas passiert, warum diese in dem Fall wirklich Vernichtung um der Vernichtung willen funktioniert, wenn man nicht diese antisemitische Ideologie ins Zentrum der Analyse setzt. Und das ist etwas, was viel zu wenig passiert, denke ich. Und damit komme ich dann auch bald zum Iran, weil vom iranischen Regime letzten Endes dieser ideologische Impetus für den Antisemitismus herkommt. Der 7. Oktober war aber noch auch noch andere Dinge. Es war eine erschreckend gut geplante Militäraktion, es war eine Vernichtungsaktion, es war das Vorgehen von Einsatzgruppen, es hatte etwas Pogromhaftes. Es war auf israelischer Seite und von den politischen Wirkungen das Ende einer Illusion. Es gab auch in Israel, es gab auch und gerade bei der Netanyahu-Regierung oder den Netanyahu-Regierungen der letzten 15 Jahre, muss man ja eigentlich sagen, die Illusion, dass man auch mit antisemitischen Terrorarmeen, und darüber reden wir, Terrorgruppe ist fast ja schon verharmlost. Es war eine Terrorarmee, die Hamas, und bei der Hezbollah steht das sowieso völlig außer Frage, stand zumindest völlig außer Frage, es gab die Illusion, dass man auch mit antisemitischen Terrorarmeen unmittelbar an der Grenze zu Israel auf Dauer oder zumindest sehr langfristig irgendeine Form von Auskommen finden kann. Es galt die Hakonzeptia, also ähnlich wie vor Yom Kippur, da gab es auch die Hakonzeptia, ne? Die gab es auch in Bezug auf die Hamas, vor allem von den Netanyahu-Regierungen, wo man gesagt hat, die sind in gewisser Weise abgeschreckt, die werden uns nicht angreifen, sie wollen es vielleicht auch gar nicht, sondern sie konzentrieren sich in erster Linie darauf, auf den Machterhalt im Gazastreifen. Und um das so ein bisschen zu fördern und zu unterstützen, schauen wir, dass die wenigstens ihre Gehälter bezahlen können. Deswegen also setzt sich Netanyahu persönlich dafür ein, dass Millionenzahlungen in Geldkoffern aus Katar direkt an die Hamas im Gazastreifen gebracht werden. Das ist, in Israel, werden viele von Ihnen wissen, wird das innenpolitisch heftig diskutiert und meint, die israelische Linke unterstellt dann Netanyahu, der hätte ein Interesse dran, dass die Hamas existiert, damit er ja nicht den palästinensischen Staat gründen muss und so weiter und so fort. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Entscheidender ist, glaube ich, dass es gar nicht zu kritisierende Vorstellung gab, oder das ist keine verwerfliche Vorstellung, das will ich sagen, dass man gehofft hat, unter anderem durch diese Millionenzahlungen, durch so eine Art Bestechung in gewisser Weise, eine Art Korrumpierung hinzubekommen und also selbst eine antisemitische, dschihadistische Terrorgruppe dazu zu bringen, zu sagen, okay, wir wollen das zwar umbringen, aber jetzt lassen wir es erstmal bleiben. Diese Illusion existiert nicht mehr seit dem 7. Oktober. Sie haben das in Israel sehr schnell gemerkt. Das wurde zwar in Deutschland immer noch weiter so berichtet, als wenn das alles irgendwie nur ein Projekt und der ganze Krieg und das ist alles nur Netanyahu und die bösen Rechten in Israel. Und das war natürlich Unsinn. Sie haben sehr schnell nach dem 7. Oktober, und Sie wissen alle, vor dem 7. Oktober war Israel von heftigen innenpolitischen Zerwürfnissen geprägt, die natürlich auch nicht weg waren nach dem 7. Oktober, aber die erstmal keine Rolle mehr gespielt haben. Es war sehr schnell Konsens, dass diese Illusion beendet ist und beendet werden muss und dass man die Infrastruktur des Terrors zerstören muss. Es war in den ersten Monaten schon klar, und ich habe das damals ständig auf Vorträgen gesagt, dieser Krieg wird sich weiterentwickeln zu einem Krieg gegen Hezbollah. Jeder, der es wissen wollte, konnte das wissen und in Israel wusste es jeder. Und deswegen hat Israel ja auch seit dem 8. Oktober, also als die Hezbollah in den Krieg eingetreten ist, also auch das vergisst man in Deutschland immer wieder, die Hezbollah hat sofort am 8. beschlossen, also durch Raketenbeschuss und dann auch durch andere Maßnahmen, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Es war Konsens, dass jetzt also perspektivisch der Zeitpunkt gekommen sein wird, wann man gegen diese hochbewaffneten Terrorarmeen vorgehen muss. Das ist im Übrigen ein Punkt in Bezug auf die Hisbollah. Das ist etwas, wofür die Netanyahu-Regierung von der israelischen Linken mindestens seit 2012, und ich glaube, den ersten Artikel, den ich im Kopf habe, aus der Haaretz, aus der linksliberalen israelischen Tageszeitung, wo Netanyahu dafür kritisiert wird, dass er nicht schon viel früher einen Präventivkrieg gegen die Hisbollah geführt hat. Das ist eine Position der zionistischen israelischen Linken gewesen. Ja? Also die haben 2009 und besonders stark dann auch 2012 gesagt, naja, noch haben die nicht 150.000 Raketen auf uns gerichtet. Aber wenn das so weitergeht, werden sie das irgendwann haben. Und so ist es auch gekommen, weil nämlich Netanyahu tatsächlich zurückgeschreckt ist vor diesem Schritt. Also der Mann, der in Europa immer so gerne als Kriegstreiber und weiß nicht, was dargestellt wird, das war derjenige, der sehr zurückhaltend agiert hat und der, man kann es auch so formulieren, also aus Perspektive der zionistischen Linken in Israel, er ist verantwortlich dafür, dass die Hisbollah sich überhaupt so weit entwickeln konnte, dass sie 150.000 Raketen auf Israel gerichtet hatte. Was neben dem iranischen Regime die zentrale konventionelle Bedrohung war und mit einer der Gründe dafür, warum Israel auch nach dem 7. Oktober noch sehr lange gezögert hat und sehr lange gewartet hat, bis sie dann die Militärschläge gegen die Hisbollah sehr erfolgreich, viel erfolgreicher als im Gazastreifen, durchgeführt haben, weil man sehr gut begründete Angst vor den Gegenschlägen hat. Das ist keine Kleinigkeit, wenn unsere Terrorarmee 150.000 Raketen auf eingerichtet hat und man ist in Israel immer davon ausgegangen, dass es die Eliteeinheiten der Hisbollah sind, die genauso einen Angriff wie vom 7. Oktober planen. Das ist, und das stimmt, also das war, es gab, kurz nach dem 7. Oktober gab es ja kurzzeitig Beef so zwischen den Islamisten. Yahya Sinwar hat das quasi geklaut von der Hisbollah. Das war nicht, also in der Detailliertheit, ja, auch mit Angriffstunneln und so weiter und so fort und dann Dörfer erobern und Geiseln nehmen und so, das ist ein Plan von Nasrallah gewesen. Das war ein Plan vom Generalsekretär der Hisbollah. Und im Südlibanon waren die entsprechenden Eliteeinheiten der Hisbollah schon lange stationiert, die sich genau auf so einen Angriff vorbereitet haben. Und die waren am Anfang erstmal so ein bisschen beleidigt, weil jetzt war das natürlich weg und das ist der Überraschungseffekt weg und so und da hat man lange darüber diskutiert, hat kurzzeitig diskutiert, ob man sich überhaupt an dem Krieg beteiligen soll. Aber das war die Angst, die man an Israel hatte. Ja. Deswegen hat man dann genau das gefordert, auch das sollte man sich für die aktuelle Diskussion, glaube ich, nochmal in Erinnerung rufen. Israel hat eben nicht am 8. Oktober dann angefangen zu sagen, so, jetzt führen wir auch Krieg gegen die Hisbollah. Und auch nicht am 8. November und auch nicht am 8. Dezember und auch lange 2024 nicht. Sondern was haben sie gemacht? Sie haben die Einhaltung von UN-Sicherheitsratsresolutionen gefordert. Also zurückhalten, da kann man eigentlich kaum agieren. Nur zur Erinnerung, es gibt seit 2006, seit dem letzten großen Libanon-Krieg, den die Hisbollah vom Zaun gebrochen hatte, UN-Sicherheitsratsresolution, und ich betone Sicherheitsratsresolution, weil das sind nicht irgendwelche UN-Resolutionen, von denen es Tausende gibt und die keinen bindenden Charakter haben. Also diese ganzen UN-Resolutionen gegen Israel sind fast alles keine Sicherheitsratsresolutionen, darum sind die so, ja, kann man machen, aber die haben keine bindende Wirkung. Ich rede jetzt von UN-Sicherheitsratsresolutionen, in denen steht seit 2006, und die galten dann auch in den letzten Monaten, steht erstens drin, die Hisbollah muss entwaffnet werden, wo jeder wusste, das wird nicht passieren, aber natürlich war es trotzdem gut, dass das mal da reingeschrieben wird. Und weil alle wussten, dass das eh nicht passieren wird, schon gar nicht durch die paar deutschen Soldaten, die dann zeitweise vor der libanesischen Küste da rumgeschippert sind, das wäre eigentlich deren Aufgabe gewesen, zu sagen, so, wir entwaffnen jetzt die Hisbollah. Weil man wusste, das wird nicht passieren, gibt es eine zweite Resolution, die viel wichtiger ist, und das hat Israel dann immer gefordert nach dem 7., nach dem 8. Oktober, Rückzug der Hisbollah zumindest bis hinter den Litani-Fluss. Monatelang hat Israel in täglichen Kommuniqués gesagt, das muss die internationale Staatengemeinschaft jetzt endlich gewährleisten. Also endlose Jahre, nachdem dieser Beschluss längst getroffen wurde. Und erst nachdem das nicht passiert ist, hat Israel dann diesen relativ riskanten Schritt gewagt, quasi die Front gegen die Hisbollah deutlich zu eröffnen. Sie kennen alle die Berichte über die Pager-Attacken und so. Das war vergleichsweise erfolgreich. Warum? Weil man sich seit 2006 darauf vorbereitet. Das ist der Unterschied zum Krieg im Gazastreifen. Im Gazastreifen ist man ernsthaft davon ausgegangen, was ich vorhin als Illusion bezeichnet habe, dass das gar nicht nötig sein wird, in der Art und Weise Krieg gegen die Hamas führen zu müssen. Bei der Hisbollah wusste man eigentlich immer, dass es irgendwann dazu kommen wird. Und deswegen sah es dann also ein bisschen besser aus. Der 7. Oktober war noch etwas. Er war ein Angriff auf die arabisch-israelische Annäherung. Und damit komme ich dann auch zu meinen anderen zwei Punkten, wo ich sie kurz historisch ein bisschen mitnehmen will, nämlich Iran einerseits, arabisch-israelische Annäherung andererseits. Wenige Wochen vor dem 7. Oktober hat Saudi-Arabien zum allerersten Mal öffentlich erklärt, dass sie Friedensverhandlungen mit Israel führen. Mohammed bin Salman, der de facto Herrscher, der hat in einem US-amerikanischen Fernsehsender in einem Interview öffentlich zum allerersten Mal gesagt, wir führen Friedensverhandlungen mit Israel. Ne? Und die Reporterin, das kann man nachgucken, findet man leicht, die ist ziemlich irritiert, weil das hat noch nie ein Saudi zugegeben. Alle wussten, es gibt Kontakte und es gibt vermutlich auch schon Friedensverhandlungen, aber es wurde noch nie bestätigt offiziell. Da macht er das und die Reporterin fragt, und wie geht's voran? Und er sagt, jeden Tag ein Stück besser. Also sehr hoffnungsvoll. Und seitdem wurde in saudischen Zeitungen, in israelischen, in allen möglichen Zeitungen darüber spekuliert, eigentlich nicht, ob das jetzt passiert oder nicht, sondern man nur noch darüber spekuliert, ob es Wochen dauert oder Monate. Und ein israelisch-saudischer Friedensvertrag, ich werde da gegen Ende dann nochmal drauf zurückkommen, das wäre wirklich ein Gamechanger für die gesamte Region, für die gesamte Konstellation, die dort existiert. Es würde auch diese sehr stark vom Iran und von einigen antiimperialistischen Wirrköpfen immer noch geprägte Erzählung, dieses Narrativ, alle Araber hassen quasi naturwüchsig Israel, nachhaltig zerstören. Nicht nur ankratzen und so, wie das aktuell ohnehin schon der Fall ist, sondern wirklich nachhaltig zerstören. Und genau dagegen hat sich auch der Angriff vom 7. Oktober gerichtet. Weil natürlich wusste die Hamas und der Islamische Dschihad und auch die PFLP, die war auch beteiligt an diesen Angriffen, das ist vor allem vielleicht für die Diskussion in Deutschland nicht ganz unerheblich. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen an Universitäten zu tun hat, aber wenn Sie da diese sich selber für pro-palästinensisch haltenden Studierenden sehen, die de facto Hamas-Propaganda betreiben, wenn man denen das so auf den Kopf zusagt, sagen die oft, nein, wir finden die Hamas auch nicht so gut, wir sind ja für die PFLP. Und dann glauben sie, das sei irgendwie besser. Ne? Also deswegen betone ich das immer so. Die PFLP war an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt, das ist die Volksfront zur Befragung Palästinas, nicht zu verwechseln mit der demokratischen Volksfront zur Befragung Palästinas. Das ist auch eine antisemitische Mörderbande. Halt eine, die aus einer marxistisch-leninistischen Tradition kommt. Aber auch schon vor dem 7. Oktober waren die an den schlimmsten antisemitischen Massakern beteiligt. Das waren PFLP-Leute, die vor ein paar Jahren in Jerusalem mit Äxten auf betende Juden losgegangen sind. So, ja, dafür brauchst du gar keine Hamas. Wurscht, aber das ist nur ein Nebenschauplatz, aber es ist, also wenn man über die Demonstration und diese Besetzung hier redet, dann ist das ein wichtiger Punkt. Die PFLP ist Teil dieses antisemitischen Massakers gewesen, ein integraler Bestandteil. Die haben ihre Mitglieder aufgefordert, sich daran zu beteiligen und es haben sich auch Kämpfer und Kämpferinnen von denen daran beteiligt. Diese Gruppierung, die Hamas, der Islamische Dschihad und die PFLP, die wussten natürlich, dass es eine heftige israelische Reaktion auf das geben wird, was sie dort anrichten. Also die wussten, was passiert, wenn sie zu viele Raketen auf Israel schießen, dann gibt es Bombardierungen. Und dementsprechend wussten sie, dass es ein für die israelische, auch die unschuldige palästinensische Bevölkerung, grauenhaften Krieg geben wird, dass es ein massives militärisches Vorgehen von israelischer Seite geben wird, wenn sie so einen Angriff durchführen. Und genau deswegen haben sie so einen Angriff durchgeführt. Erklärtermaßen, wir reden ja öffentlich darüber, die sagen ja, was das Kalkül war. Die sind stolz darauf, dass es zusätzliches Leid bei der palästinensischen Bevölkerung gibt, weil das ganz in ihrem Sinne ist. Zum einen sterben die sowieso alle, der Märtyrer tot ist, also sowieso eine gute Sache, aber vor allem liefert es ihnen die Munition, um gegen Israel vorzugehen. Und das politische Kalkül war tatsächlich, und das ist nur zum Glück so halb aufgegangen, das politische Kalkül war, ein Staat wie Saudi-Arabien, eine arabische Führungsmacht, kann nicht mit Israel Friedensverhandlungen führen, wenn Israel gerade 40.000, 50.000 Palästinenser umbringt. Und so ist es erstmal auch gekommen. Das heißt, Saudi-Arabien hat zum Glück diese Friedensverhandlungen nicht beendet. Also die haben nicht gesagt, nach dem 7. Oktober, nach den dann einsetzenden israelischen militärischen Maßnahmen, okay, vorbei, das ist gestorben, sondern sie haben nur gesagt, das ist auf Eis gelegt. Und ein paar Tage später haben sie öffentlich erklärt, sobald der Krieg zu Ende sein wird, und man kann sich sehr sicher sein, dass sie vom Ausgang her genau das Gleiche wollen wie Israel, nämlich dass die Hamas zerstört ist. Das will nicht nur Israel, das will Saudi-Arabien, das will die Regierung in Jordanien, das will die Regierung in Ägypten ganz besonders stark. die hassen alle die Muslimbrüder und sehen die als eine große Gefahr. Und die Hamas ist nichts anderes als der palästinensische Zweig, genau dieser Muslimbrüder. Wenn dieser Krieg also aus sein wird, sagt Saudi-Arabien, wollen wir diese Friedensverhandlungen wieder aufnehmen. Das ist also nicht zu Ende. Und was auch nicht zu Ende ist, und insofern hat dieser Punkt auch nicht funktioniert von dem Kalkül der Planer vom 7. Oktober, keines der arabischen Länder, die in den Jahren zuvor, namentlich 2020, die sogenannten Abraham-Abkommen mit Israel unterzeichnet haben, keines dieser Länder hat diese Abkommen aufgekündigt. Ja? Israel führt seinen heftigen Antiterrorkrieg und es gibt Kritik in diesen Ländern am Vorgehen, an allem Möglichen, aber keines dieser Länder hat gesagt, so, jetzt können wir keinen Frieden mehr mit Israel schließen. Und das ist beachtlich und das ist einer der wenigen positiven Aspekte, zu denen ich gleich wieder zurückkommen werde, denn erstmal muss man, glaube ich, den negativen Aspekt noch etwas weiter beleuchten. All das hätte so niemals passieren können ohne das Agieren des iranischen Regimes. Und das muss man weiterhin wirklich ins Zentrum stellen. Das muss man immer wieder betonen. Keine der Gruppierungen, weder der Hamas noch der Islamische Dschihad, wie auch nicht die PFLP, hätten diese Angriffe durchführen können ohne die jahrelange, die jahrzehntelange Unterstützung vom iranischen Regime. Es ist das iranische Regime, das beide Gruppen mit Millionenbeträgen finanziert hat, bei der Hisbollah mit Milliardenbeträgen. Es ist das iranische Regime gewesen, das Waffen geliefert hat zunächst, nachdem Israel das immer besser verhindert hat, dass das Know-how zum Waffenbauen geliefert hat, die Leute ausgebildet haben. Das heißt, es ist eine umfassende Unterstützung gewesen. Kurzfassung, das iranische Regime hat die Hisbollah sowieso, die 150.000 Raketen würden ohne das iranische Regime überhaupt nicht existieren oder existiert haben, aber eben auch bei Hamas und islamischen Dschihad, ohne iranisches Regime, kein 7. Oktober. Und da bin ich schon, um das etwas kurzer zu halten, bei dem zweiten großen Punkt der Verantwortung der deutschen Politik. Das iranische Regime ist ein in jeglicher Hinsicht antisemitisches. Traditionelle islamische Judenfeindschaft, verschwörungsmythischer moderner Antisemitismus, Holocaustleugnung, eliminatorischer Antizionismus. Kann ich gerne nachher im Anschluss noch einen eigenen Vortrag zu halten. Das kann man in aller Deutlichkeit und Umfassenheit darstellen, wie sich das verhält. So ist es. Es ist ein antisemitisches Regime, das diesen Antisemitismus in konkrete, bewaffnete Politik umsetzt. Und ein Holocaust-Leugnungsregime. Und jetzt könnte man glauben, wenn man einen idealistischen Politikbegriff hat, dass dann vermutlich jenes Land, das behauptet, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei, der schärfste Kritiker und Gegner dieses iranischen Regimes ist. Und wahrscheinlich erzähle ich kaum jemandem hier in dem Raum was Neues, wenn ich Ihnen sage, dass das Gegenteil der Fall ist. Und vor allem, dass das Gegenteil die letzten 40 Jahre der Fall gewesen ist. Und das ist der Hauptpunkt, warum es notwendig ist zu sagen, die deutsche Politik hat eine unmittelbare Mitverantwortung für den 7. Oktober. Ohne die Milliardengeschäfte, die deutsche Unternehmen mit Unterstützung der Politik über 40 Jahre hinweg, und zwar aus ausnahmslos allen im Bundestag vertretenen Parteien, da gibt es keine substanziellen Unterschiede zwischen den Parteien, auch aktuell so gut wie gar nicht. Ohne diese Milliardengeschäfte, ohne die Milliarden, die dann aus dem Atomabkommen von 2015, was Deutschland vehement mit vorangetrieben hat, ohne diese Milliardenzahlungen wäre das iranische Regime nicht in der Lage gewesen, Hamas, Hisbollah, islamischen Dschihad und all die anderen in der Art und Weise aufzurüsten. Und deswegen gibt es diese unmittelbare Verantwortung. Und daran hat sich auch bis heute nicht groß was geändert. Wenn ich gerade schon bei dem Punkt bin, sage ich den auch gleich noch fertig. Normalerweise ende ich immer damit. Wenn Sie aktuell auf die Seite der deutsch-iranischen Handelskammer gehen, dann werden Sie erfreute Artikel darüber lesen, was wieder gestiegen, einige Sachen sind auch gesunken, aber 2024 sind auch im Bereich des Handelsvolumen Dinge gestiegen zwischen Deutschland und dem Iran. Und da geht es nicht um illegale Geschäfte, sondern es geht um legale Geschäfte, die eben nicht den Sanktionen unterliegen. Und daran hat sich nichts geändert nach dem 7. Oktober. Das ist weiterhin so. Daran hat sich auch nichts geändert, nachdem Ali Khamenei, der oberste geistliche Führer im Iran, und alle, ausnahmslos alle relevanten Regimezeitungen, den 7. Oktober abgefeiert haben. Die haben ja nicht irgendwie gesagt, so, oh, jetzt habt ihr den Plan von der Hezbollah geklaut, das ist nicht so gut und außerdem wollten wir das lieber machen und so, sondern die haben gesagt, vorbildlicher Widerstand, der dort geübt wird. Und nachdem die Hamas wenige Tage nach dem 7. Oktober, was sie ja gemacht haben, Fernsehen, libanesischen Staatsfernsehen war es, glaube ich, nicht, sondern Hezbollah-Sender, sie haben gesagt, wir werden das immer wieder tun. Die also erklärt haben, ja, das war kein Versehen, sondern wir werden das immer wiederholen. Wir werden das so lange wiederholen, bis wir den Staat Israel so unter Druck setzen, dass er überhaupt nicht mehr existieren kann. Da hat Ali Khamenei das nochmal aufgegriffen und nochmal in den höchsten Tönen gelobt und hat gesagt, das ist genau das Richtige. Und das ist kein Zufall, denn der 7. Oktober war noch etwas. Er war die Umsetzung der Strategie von Qasem Soleimani, des sogenannten Ring of Fire, des Feuerrings. Also, was meine ich, wenn ich sage, das iranische Regime ist nicht nur antisemitisch, sondern setzt seine Politik in ganz konkrete antisemitische militärische Aktionen um? Damit meine ich zwei Dinge. Erstens, diese Strategie des Ring of Fire, des Feuerrings, der um Israel gelegt werden soll. Und der zweite Punkt, der jetzt, nachdem dieser Ring of Fire so einigermaßen aufgebrochen ist oder zumindest geschwächt ist, immer relevanter wird, das iranische Atomwaffenprogramm. Also wir reden beim Iran über bewaffneten Antisemitismus und potenziell über nuklear bewaffneten Antisemitismus. Deswegen ist das so gefährlich. Und wenn ich Vorträge so allgemein über Antisemitismuskritik und so halte, dann argumentiere ich immer dafür, dass man, wenn man eine globale Kritik des Antisemitismus formuliert, dann muss man das iranische Regime und seine Verbündeten ins Zentrum dieser Kritik stellen. Nicht aus irgendeiner, weiß ich nicht, Vorliebe meinerseits oder so etwas, sondern weil jede Antisemitismuskritik sich irgendein Urteilsvermögen bewahren muss und eine Gewichtung vornehmen muss. Ich sage das so vehement, weil ich unterrichte viele Studierende und wenn die im Bereich der Antisemitismusstudien irgendeine Seminararbeit schreiben wollen oder ein Diplomarbeitsthema suchen, 90% sagen Verschwörungstheoretiker. Könnte man auch was von Iran machen, weil die sind sehr gut bei Verschwörungstheorien und so. Aber die meinen damit dann sowas wie hier Maßnahmenkritiker in Deutschland. Und dann, wenn man dann fragt, ja, wer sind denn jetzt die antisemitischen Akteure? Jana aus Kassel. Und ja, also, das war diese verwirrte junge Frau, die sich verwechselt hat, sich für Anne Frank und für Sophie Scholl gehalten, weiß nicht mehr, für Sophie Scholl, glaube ich. Also auf jeden Fall, ja, hat sich inszeniert als so, hier, sie sind jetzt die, die quasi gegen den neuen Nationalsozialismus aufbegehren. Und es gab Leute auf diesen Demos, die sich gelbe Sterne angeheftet haben und lauter fürchterlichen Unsinn gemacht haben und auch antisemitische Dinge getan haben. Aber um es plakativ zu sagen und um es abzukürzen, Jana aus Kassel hat nicht 150.000 Raketen auf Israel gerichtet. Und diese Maßnahmenkritiker betreiben kein Atomwaffenprogramm. Das, ne? Also nochmal, man soll jede Erscheinungsform des Antisemitismus kritisieren, das ist völlig richtig. Aber man muss eine Gewichtung vornehmen. Man muss sehen, von wem geht die größte Gefahr tatsächlich aus. Und dann muss man diese Gruppierung, diese Formation und ihre Förderer und ihre Unterstützer ins Zentrum der Kritik stellen. Deswegen rede ich bei jeder Gelegenheit und auch jeder unpassenden Gelegenheit über das iranische Regime und dessen Antisemitismus. Und das ist ja auch etwas, was israelische Politiker über alle Parteigrenzen hinweg im Übrigen in den letzten Jahrzehnten getan haben. Und dass sie das bereits die letzten Jahrzehnte getan haben, ist alles andere als ein Zufall. Und da springe ich kurz in die Geschichte, weil das, glaube ich, auch wichtig ist zum aktuellen Verständnis. Es ist ja nicht Benjamin Netanyahu gewesen, der erste Premierminister war, der gesagt hat, das iranische Regime baut Nuklearwaffen. Sondern es war Yitzhak Rabin. Und daran kann man, glaube ich, diese gleichzeitige Entwicklung kurz verdeutlichen, die wir heute live weiter miterleben. Eigentlich beginnt es im Jahr 79 bereits. Kurze Geschichtsstunde, 79, zwei wichtige Ereignisse. Erstes arabisches Land, das Frieden mit Israel schließt, Ägypten. Super. Ne? Existiert seitdem der Friedensvertrag. Sadat bezahlt es mit dem Leben, weil die Islamisten finden das keine so gute Idee, aber trotzdem gibt es diesen Frieden. Gleichzeitig 1979, islamische Revolution im Iran. Der Iran übernimmt quasi die Rolle dessen, was früher eigentlich Ägypten hatte, nämlich so als arabische Führungsmacht die Vernichtung Israels zu fordern. Ab 79 haben wir beides. Wir haben das Entstehen dieser iranischen Achse, die von Anfang an sagt, der Staat Israel muss eliminiert werden. Und da gibt es keine Diskussion und keine Kompromisse und gar nichts. Auch kein Pragmatismus, den es ansonsten beim iranischen Regime in allen möglichen Fragen gibt. Nicht bei der Vernichtung Israels. Sie kennen das vielleicht, in Teheran steht eine Uhr. die zählt die Stunden und Tage runter bis zur endgültigen Vernichtung Israels. Das ist eine Digitaluhr, da macht man Israel gern Witze, weil ständig Stromausfälle sind, wenn sie hier waren, ne? Da gewinnt man ein paar Minuten. Aber es ist leider, also die wird da wieder angeschmissen und das ist sehr ernst gemeint, weil es eben nicht einfach Rhetorik ist, sondern weil man konkrete aktive Politik betreibt, um das in die Tat umsetzen zu können, perspektivisch. Das iranische Regime reagiert, seitdem es existiert, immer auf Annäherungen zwischen den arabischen Ländern und Israel. Anfang 90er Jahre, was passiert? Osloer Friedensprozess. Warum passierte? Könnte man auch wieder einen eigenen Vortrag halten, Zusammenbruch der Sowjetunion, Rabin ist an der Regierung und so weiter und so fort. Ein ganz wichtiger Punkt, der in fast allen deutschsprachigen Darstellungen zum Osloer Friedensprozess fehlt, ist von zentraler Bedeutung, nämlich das ist das iranische Atomwaffenprogramm. Yitzhak Rabin ist der erste Premierminister in Israel, der die Nachricht von seinen Geheimdiensten kriegt, die bauen Atomwaffen. Dieses Regime, was auch damals schon ganz offen sagt, wir vernichten euch, das auch damals schon den Holocaust leugnet, das baut Atomwaffen. Und Rabin, als sehr vorausschauender Politiker, der nun mal war, ergreift alle möglichen Maßnahmen. Er fordert seine Gesandten auf, auch hier in Deutschland, da ganz besonders, die Verbündeten zu überzeugen, alle nicht-militärischen Maßnahmen gegen das iranische Regime zu ergreifen. Handelsboykotte, den Leuten nicht den roten Teppich ausrollen, sie politisch delegitimieren und so weiter und so fort. Funktioniert überhaupt nicht. Deutschland macht das Gegenteil, intensiviert seinen Handel, betreibt politische Libidinerei. Anfang der 90er Jahre haben sogar Geheimdienstkooperation mit dem Iran. Ne? Also während der Iran in Berlin iranische Oppositionelle umbringt, empfängt man Ali Falachian im Bundeskanzleramt, den damaligen Geheimdienstminister. Also eine fürchterliche Geschichte. Ne? Weil Rabin sich schon denkt, könnte sein, dass das nicht so gut funktioniert, sagt er, wir müssen Langstreckenbomber anschaffen. Da sehen Sie gleich schon mal die Ernsthaftigkeit des Problems. Israel hatte damals keine Langstreckenbomber. Warum auch? Die mussten ja ständig gegen ihre unmittelbaren Nachbarn Krieg führen. Langstreckenbomber sind fürchterlich teuer. Rabin sagt, sehr vorausschauend, es kann passieren, dass die ganze Welt uns alleine lässt mit diesem Problem. Wir hoffen nicht. Wir hoffen, und jetzt machen wir, ne, und so. Aber es kann sein, als guter Zionist geht man natürlich vom Schlimmsten aus, vom Schlechtesten. Also muss man zumindest theoretisch sich in die Lage versetzen, gegebenenfalls eigenständig militärisch gegen so eine potenziell existenzielle Gefahr vorgehen zu können. Und drittens sagt er, und deswegen hat es was mit diesem Friedensprozess zu tun, er sagt, wir müssen versuchen, mit unseren unmittelbaren Nachbarn Frieden zu schließen, um uns dieser Gefahr widmen zu können. Also das, ich erzähle das immer vor allem so eher rechtsorientierten Israelis, die Rabin immer für so naiven Peacenik und so halten. Das ist Quatsch. Ja? Der 30 Jahre Arafat bekämpft militärisch und so und auch viele andere. Und einer der Hauptgründe, warum er diesen riskanten Schritt wagt, Anfang der 90er Jahre, zu sagen, okay, jetzt rede ich wenigstens mal mit dem und vielleicht funktioniert was, ist, ich sage Ihnen das in den Worten von Rabin, er sagt, wir müssen den inneren Gefahrenkreis neutralisieren, um uns dem äußeren Gefahrenkreis widmen zu können. Innerer Gefahrenkreis, Dauerkonflikt mit den Palästinensern und den meisten arabischen Nachbarländern. Damals nur ein Land, das Frieden mit Israel hat, Ägypten. Äußerer Gefahrenkreis, ein potenziell nuklear bewaffnetes iranisches Regime. Nicht so eine schlechte Idee, von der Idee her. Das Problem ist, das klappt in einem Punkt. Sie wissen vermutlich alle, 1994, zweites arabisches Land, das Frieden mit Israel schließt. Jordanien. Auch super. Existiert seitdem, ist nie wieder zurückgenommen worden. Es gibt eine enge Sicherheitskooperation mittlerweile zwischen Israel und Jordanien. Jordanien hat eine wichtige Rolle gespielt 2024, als der Iran zum ersten Mal direkt militärisch Israel angegriffen hat. Es waren jordanische Kampfjets, die viele von den Drohnen abgeschossen haben. Also sie waren unmittelbar involviert in die militärische Verteidigung Israels. Das ist was. Also man sieht, das ist ein belastbarer Friedensvertrag und sogar mehr. Da gibt es sogar eine Militärkooperation. Aber ansonsten funktioniert das leider nicht besonders gut, weil der Friedensprozess mit den Palästinensern Ende der 90er Jahre scheitert. Unter anderem, weil von Beginn an es eine Macht gibt, die versucht, diese Annäherung damals schon zu sabotieren. Natürlich das iranische Regime. Vor Oslo gibt es noch diese Konferenz in Madrid Ende der 80er Jahre. Der Iran lädt sofort zu einer Gegenkonferenz nach Teheran ein und gründet die sogenannte Ablehnungsfront. Also alle, die weiterhin sagen, hier, es gelten die drei Neins von Khartoum von 1967, keine Anerkennung, kein Frieden, keine Verhandlung mit Israel. Und wer es anders sieht, wird wie Sadat erschossen. Das ist die Politik des iranischen Regimes. In den 90er Jahren bomben sie diesen Friedensprozess mit kaputt. Sie kennen, viele von Ihnen werden diese zerbombten Busbilder kennen, wo, die immer gezeigt werden, wenn man die zweite Intifada illustrieren will, ab den 2000er Jahren. Die bekanntesten Bilder, die da immer gezeigt werden, die sind aber von 1995 und 96. Damals nämlich, 96 vor allem, hat das iranische Regime bereits Hamas und solche Gruppierungen dazu animiert und dann auch unterstützt dabei, genau solche Selbstmordattentate durchzuführen, um den Friedensprozess kaputt zu bauen. Und Ende der 90er scheitert also dieser Friedensprozess und es gibt lange Zeit dann wirklich nur diese zwei arabischen Staaten, die also einen Friedensvertrag mit Israel haben. Und das ändert sich im Jahre 2020. Das iranische Regime tut alles dafür, dass es keine arabisch-israelische Annäherung weiterhin gibt. Sie sabotieren das, sie fördern die genannten Gruppierungen, Hisbollah, Hamas, Islamischer Dschihad, Ansar Allah, die man wirklich nicht vergessen sollte, im Jemen. Und trotzdem oder vielleicht sogar deswegen als Reaktion darauf im Jahr 2020 drei weitere wichtige arabische Länder, die zum Teil Kontakt mit Israel aufnehmen und Abkommen schließen, zum Teil wirklich Frieden mit Israel schließen. Und ein viertes könnte man so halt noch dazu nehmen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und Bahrain. Bahrain ist klein und selber nicht sehr wichtig, aber Bahrain ist deswegen wichtig und relevant, weil da so gut wie nichts passiert ohne Zustimmung aus Riad, also aus Saudi-Arabien. Und ich will zwei Punkte hervorheben bei diesem Abraham-Abkommen, die wirklich die Gegenerzählung zu diesem Versuch des iranischen Regimes sind, weiter mit dieser unglaublichen antisemitischen Destruktivität diese Region weiterhin quasi in Geiselhaft zu halten. Zwei Aspekte nur von den Abraham Accords möchte ich erwähnen, die mir für die aktuelle Diskussion besonders wichtig erscheinen. Erstens, dass die viel weiter gehen als der israelisch-ägyptische und der israelisch-jordanische Friedensvertrag. Und zweitens, dass sie noch durch weitere Formate, die hierzulande weitgehend unbekannt sind, soweit ich das sehe, ergänzt werden. Dass das also eine sehr umfassende Vorstellung von neuer regionaler Sicherheit ist, die versucht wird, dort einzubringen. Aber zunächst mal zum ersten Punkt. Was meine ich, wenn ich sage, die gehen weiter? Die Friedensverträge mit Ägypten und mit Jordanien haben erstmal so gut wie nichts am grassierenden Antisemitismus in der jordanischen und vor allem in der ägyptischen Bevölkerung geändert. Und die Regierungen, vor allem in Ägypten, machen auch keinen Finger krumm, um irgendwas in diese Richtung zu leisten. Im Gegenteil, also auch in ägyptischen Regierungszeitungen unter Mubarak oder heute unter al-Sisi ist fürchterliche antisemitische Hetze, die da drin steht. Und wirklich antisemitische Hetze, also nicht irgendwie Zionismuskritik oder sowas, sondern richtige klassische antisemitische Hetze. Die Abraham-Abkommen, die versuchen auf allen möglichen Ebenen eine gute Beziehung zu Israel aufzubauen. Das heißt, nicht nur einfach politisch und dann hat man so einen kalten Frieden, wie man das mit Ägypten und eigentlich auch Jordanien bezeichnen könnte, sondern das geht mehr so Richtung deutsch-französische Freundschaft. Ne? Also mit Ägypten, das ist nicht wie deutsch-französische Freundschaft mit Schüleraustausch, Wissenschaftsaustausch, weiß nicht was Austausch und kulinarische Feste oder so, sondern es gibt einfach keinen Krieg, was im Nahen Osten schon mal sehr gut ist. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, da ist es vielleicht am deutlichsten, geht das weit darüber hinaus. Es gibt eine extreme ökonomische Kooperation. Man schätzt, dass demnächst das Handelsvolumen 10 Milliarden Euro umfassen wird. Also unglaubliche Summen, was kein Wunder ist, weil das ist ein Land, ein unglaublich wohlhabendes, reiches Land. Und Israel als Startup Nation, da werden ständig neue Patente angemeldet. It's a match. Ja, das passt einfach super gut zusammen. Tourismus. Nach dem Abkommen im Jahr 2000, und denken Sie daran, da war dann die Pandemie mit Reisebeschränkungen, weiß nicht was alles, sind nicht Tausende und nicht Zehntausende, sondern Hunderttausende Israelis in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist und gesagt, das gucken wir uns jetzt mal an. Nicht ganz so viele Emirate sind nach Israel gekommen, aber auch. Epidemiologisch durchaus bedenklich in der Zeit, aber das zeigt, da passiert auch auf gesellschaftlicher Ebene viel. Es gibt eine militärische Kooperation, auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es wird offiziell darüber geredet, ob israelische Flugabwehrsysteme in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationiert werden sollen. Woran man dann schon sieht, okay, es gibt irgendwie mehrere Gründe, warum das passiert. Einer ist die Gefahr aus dem Iran. Es ist nicht nur Israel, dass das iranische Atomwaffenprogramm und den iranischen Expansionismus, den es ja eben auch gibt, als extreme Gefahr wahrnehmen, sondern die meisten Golfstaaten sehen das auch als extreme Gefahr. Die USA haben sich in den letzten Jahren auch unter Trump erste Amtszeit nicht als zuverlässiger Verbündeter dieser Länder erwiesen. auch das vielleicht für die Diskussion über die aktuellen Trump-Vorschläge wichtig, sich in Erinnerung zu rufen. Also klar, so pro-israelische Leute sagen immer, ja, aber er hat ja die Botschaft nach Jerusalem verlegt. Schön, aber was er nicht gemacht hat, ist, auf die militärischen Angriffe auf die Ölraffinerie in Saudi-Arabien zu reagieren. Und das hat im Nahen Osten viele ziemlich verunsichert, einschließlich der Israelis. Ja, das war ein heftiger militärischer Drohnenangriff während Trumps Amtszeit auf die wichtigste Ölraffinerie in Saudi-Arabien, eine der wichtigsten weltweit, also ein riesiges Infrastrukturprojekt. Und alle im Nahen Osten haben geglaubt, da wird es eine militärische Antwort geben, weil Trump ist ja Präsident. Und es gab gar nichts. Das ist mit einer der Gründe, warum diese Länder dann gesagt haben, da müssen wir mit den regionalen, starken, mächtigen Ländern uns verbünden gegen den Iran. Wer ist das? Israel. Also das ist die gemeinsame Bedrohung aus dem Iran ist einer der Gründe, warum diese Abraham-Abkommen zustande kommen. Wo die am deutlichsten hinausgehen über bisherige Friedensabkommen und wo ich auch das größte Potenzial im positiven Sinne für die Zukunft sehe, ist, die sind verbunden mit einer antisemitismuskritischen nicht nur Haltung, sondern aktiven Politik. Was meine ich damit? Das kann man also am besten sogar vielleicht sogar anhand von Saudi-Arabien deutlich machen, die noch nicht Mitglied dieser Abraham Accords sind, die aber lange schon sich darauf vorbereiten. Und die machen genau das Gleiche wie nämlich in Marokko und auch in den Emiraten. Die hören auf mit der antisemitischen, judenfeindlichen Propaganda in ihren Ländern. In Saudi-Arabien kann man das immer so schön plastisch machen. In Saudi-Arabien, in den meisten Freitagspredigten über Jahrzehnte hinweg, wurden die Klassiker der islamischen Judenfeindschaft propagiert. Es gibt andere Traditionen im Islam, aber die interessieren in den Zusammenhang eben nicht, sondern es gibt eben auch diese judenfeindlichen Traditionen und die wurden propagiert. Also zum Beispiel regelmäßig haben Freitagsprediger in diesen Ländern, auch in Saudi-Arabien erzählt, Juden stammen von Affen und Schweinen ab. Das ist so einer dieser klassischen, aus dem Frühislam vor allem kommenden, abwertenden Vorstellungen. Und dann hat die saudische Regierung beschlossen, wir sagen das jetzt nicht mehr, und das eigentlich Gute an der Diktatur ist, das ist dann auch so. Und dann haben teilweise die gleichen Geistlichen, die vorher 20 Jahre erzählt haben, Juden stammen von Achmar Schwein ab, in der Freitagspredigt erzählt, nein, wir stammen ja alle von Abraham ab. Und daran sehen Sie auch, dass das natürlich was mit Taktik zu tun hat und das kann auch zurückgenommen werden wieder. Und man muss wirklich fragen, wie ernst ist das gemeint? Aber erstmal ist es so. Seit Jahren mittlerweile wird gesagt, nein, die Juden sind unsere Brüder und Schwestern. Der saudische Gesandte in Paris und in Washington, die wurden beide angewiesen, zu Yom Kippur und zu anderen hohen jüdischen Feiertagen in die örtlichen großen Synagogen zu gehen. Und darüber wurde berichtet in den saudischen Zeitungen auf den Titelseiten. Das heißt, man will, dass die Bevölkerung sieht, ah, okay, die Juden sind nicht mehr unsere Feinde. Weil man, perspektivisch, ne, diesem Abraham-Abkommen, das eben nicht zufällig so heißt, beitreten möchte. Dieser Begriff Abraham, also der Name Abraham, steht eben dafür, dass man wirklich grundlegend eine andere Erzählung der eigenen Religion stark machen möchte, die auf interreligiösen Dialog setzt, aber eben noch auf viel mehr, nämlich die gemeinsame Wurzel quasi betont. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das besonders weit geht bisher, werden so Abraham-Centers gegründet. Das ist dann halt eine Moschee, eine Kirche und eine Synagoge. Ja, drei Gebäude, da werden aber die ganz tollen, super teuren Architekten beauftragt und die stellen so Dinger dahin. Können Sie sich bereits angucken. Ja. In Marokko und in den Vereinigten Arabischen Emiraten geht das aber noch deutlich darüber hinaus und das finde ich eigentlich das Allerbeste. In beiden Ländern wird mittlerweile ganz staatsoffiziell in den dortigen Bildungsministerien wird bereits versucht, es wird nicht mehr, früher habe ich immer gesagt, es wird gerade darüber diskutiert, mittlerweile passiert das bereits, man reinigt die Schulcurricula und die Universitätscurricula von diesem ganzen antisemitischen Müll. Diese Propaganda wird einfach, die wird rausgetilgt. Ja. Zum Teil stimmt das auch für das Bild der Frau, was da vermittelt wird. Also ein vollkommen irres, der Scharia entsprechendes, frauenfeindliches, misogynes, also das Gegenteil von emanzipierten Frauen, was da bisher propagiert wurde, das wird zumindest abgeschwächt, auch in Saudi-Arabien bereits. Und in Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird mittlerweile darüber diskutiert, finden Konferenzen statt, wo man überlegt, wie man das machen kann, wie man Holocaust Education, also Unterricht über die nationalsozialistische Judenverfolgung und Vernichtung in die Schule und Universitätskultur integrieren kann. Das sind, und ich verwende so Wörter selten, das sind revolutionäre Entwicklungen in diesen Gesellschaften. Das war absolut unvorstellbar noch vor wenigen Jahren. Die Emirate gehen noch weiter. Die haben eine Delegation zum Marsch der Liebenden nach Auschwitz geschickt. als arabisches Land. Ja? Auch da hat man vor wenigen Jahren noch gesagt, Holocaust, wissen wir nicht so genau, ob da wirklich was gewesen ist. So. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat bereits die erste Holocaust Remembrance Veranstaltung stattgefunden. Da wurde die Hatikva gespielt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, zum Holocaust-Gedenktag. Völlig unvorstellbar vor wenigen Jahren. Also das meine ich mit, das geht weit darüber hinaus. Und das hat das Potenzial, muss man sagen. Also wir sind da noch lange nicht. Aber es hat das Potenzial, auch innenpolitisch in diesen Ländern nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Weil ich würde immer argumentieren, dass, also in Deutsch, wenn Sie deutsche Zeitungen lesen, denkt man immer so, der Kern des Nahostkonflikts sind die Siedlungen. Ne? Wenn die weg sind, wird alles gut, so ungefähr. Und das ist, also wer sowas sagt, hat schlicht und einfach keine Ahnung von der ganzen Konfliktgeschichte und der Aktualität und so weiter und so fort. Auch wenn die Siedlungspolitik ein kontrovers diskutiertes, zu Recht kontrovers diskutiertes Thema ist. Aber das ist nicht der gordische Knoten, um den es geht. Sondern zentral ist die Standhaftigkeit, die Persistenz dieser antisemitischen Reaktionsweise in den arabischen Gesellschaften. Also dass man auf den realen Konflikt, den es ja nun einmal gibt, immer mit diesen antisemitischen Projektionsleistungen reagiert. Und das ist kein Zufall, dass das so ist, weil von Staatswegen über Jahrzehnte Propaganda genau in die Richtung gemacht wurde. Weil also dieser reale Konflikt durch die Brille der traditionellen islamischen Judenfeindschaft und des modernen Antisemitismus gesehen wurde. Und wenn man da ansetzt und sagt, das beenden wir jetzt, hat das ein viel besseres Potenzial, langfristig, dauerhaft, wirklich zu sowas wie einer friedlichen Entwicklung zu führen. Und wenn man das will, und mit Blick auf die Uhr komme ich dann vielleicht auch schon langsam zum Ende, weil vermutlich haben Sie auch schon ganz viele Nachfragen und gerne auch Einwände im Blicken. Wenn man das will, dass diese Entwicklung weitergeht, dann kann man auch ziemlich genau formulieren, was aktuell notwendig wäre, auch in Bezug auf irgendwelche Vorschläge, die seit gestern auf dem Tapet liegen. Wenn man im Nahen Osten Frieden möchte, und das ist ein riesiges Wort, man kann das auch runterhängen und sagen, wenn man auch nur irgendeine Annäherung möchte, wenn man eine Verbesserung der Situation für alle Beteiligten möchte, dann muss man die Feinde des Friedens bekämpfen, und zwar militärisch bekämpfen. Und diese Feinde des Friedens sind das iranische Regime, die Hisbollah, immer noch die Hamas, die massiv dezimiert wurde, aber zum Beispiel in der Westbank weiterhin existiert, auch in militärischer Hinsicht. Der islamische Dschihad, Ansar Allah und die anderen Verbündeten des iranischen Regimes. Das ist nämlich nicht weg. Ich habe vorhin da kurz ein bisschen abgebrochen. Ring of Fire, Nuklearwaffenprogramm. Beides existiert natürlich weiterhin, auch wenn das Nuklearwaffenprogramm jetzt drängender geworden ist. Dieser Ring of Fire ist in gewisser Weise aufgesprengt worden. Die Hamas und Gazastreifen hat militärisch gesehen nichts mehr zu melden. Die Hisbollah ist zumindest deutlich geschwächt. Aber das heißt, also die Schätzungen sind so, ein Drittel des Raketenarsenals wurde zerstört. Naja, zwei Drittel von 150.000 sind immer noch ganz schön viel. Ne? Also ich will nur sagen, die sind nicht weg, die versuchen sich zu regruppieren. Der Iran finanziert sie weiter. Es ist ihnen halt die Hauptroute abhanden gekommen, weil infolge der Schwächung der Hisbollah und auch des iranischen Regimes selber in Syrien der große Verbündete des iranischen Regimes, nämlich die Assad-Diktatur, gestürzt wurde, die ja überhaupt nur an der Macht war, weil das iranische Regime, die Hisbollah und dann auch Russland, sie an der Macht gehalten haben. Es war voll klar, wenn die militärische Unterstützung weg ist, bricht die Assad-Diktatur zusammen. Ein Kollege von mir hat das in Haifa immer gesagt, was da mit der Polizei zu tun hat. Gegen die syrische Armee kann die Polizeitruppe aus Haifa einen Krieg gewinnen. Also die sind keine militärische Bedrohung groß für Israel gewesen. Das ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber damit will ich sagen, es war klar, wenn Hisbollah so geschwächt ist und das iranische Regime auch so geschwächt sind, dann gibt's niemanden mehr, der Assad an der Macht halten kann, weil er selber kann das nicht. Insofern ist das auch eine direkte Folge dieser Schwächung der Hisbollah und auch des iranischen Regimes gewesen. Aber das ist alles nicht weg. Erstens, weil es kann niemand seriöserweise sagen, was perspektivisch von den neuen Herrschern in Syrien, wobei da auch noch gar nicht klar ist, wer eigentlich nun genau die neuen Herrscher sind oder wer alles dazugehört, was von denen dann ausgeht und kommt. Da sieht man aktuell eine vergleichsweise pragmatische Politik, aber pragmatisches Vorgehen bei Islamisten ist immer sehr mit äußerster Vorsicht zu genießen. Aktuell stellt sich das so dar. Was aber für diese Frage Ring of Fire relevant ist, das iranische Regime beginnt bereits mit seiner Destabilisierungspolitik. Ja? Es gibt bereits Gruppierungen in Syrien, die sich gar nicht neu gründen, die nennen sich um, ja, das, also aktuell zum Beispiel das Islamic Resistance Movement, die sind jetzt bereits aktiv, die haben bereits Angriffe auf israelische Soldaten in dieser Pufferzone, die die israelische Armee aus sehr guten Gründen gleich mal belegt hat. Die haben dort bereits Angriffe durchgeführt. Die sind hervorgegangen aus dieser alten, also wirklich Nazi-Partei in Syrien. Aber jetzt haben sie sich umbenannt in islamisches Widerstandsbewegung. Islamic Resistance, so heißen die irgendwie. Und haben auch gleich so ein Symbol bekommen, was fast genauso ausschaut wie das von der Hisbollah. Und das wird die Politik des iranischen Regimes sein. Die wollen natürlich die Situation dort destabilisieren. Die haben überhaupt kein Interesse daran, dass sich da ein gegen den Iran gerichtetes islamistisches Regime etablieren kann. Also müssen sie, so wie sie es im Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein getan haben, die iranische Perspektive aktuell ist, wenn man Assad nicht zurückhaben kann, dann gerne 20 Jahre Chaos, Mord und Totschlag, Bürgerkrieg. Das werden sie versuchen zu initiieren und da haben sie bereits mitbekommen. So, damit muss man rechnen. Andere Verbündete sind noch überhaupt nicht geschwächt. Ansar al-Allah, das ist das, was man hier immer Houthi-Rebellen im Jemen nennt. Ja, eine Gruppe, die man seit ungefähr 15 Jahren auf dem Schirm haben sollte, die meisten Leute überhaupt erst durch den 7. Oktober mitbekommen haben, weil die plötzlich auch Raketen nach Israel geschossen haben. Und das ist überhaupt kein Wunder. Das ist eine Gruppe, die wurde früher vom Iran unterstützt und dann hat sie sich extrem angenähert, auch ideologisch, sowohl an Iran als auch an die Hisbollah. Die sind nicht genau das Gleiche, die haben nochmal eine etwas andere Ideologie. Zum Beispiel sind sie offener judenfeindlich. Ja, also muss man erstmal hinkriegen, aber es ist tatsächlich so, das iranische Regime von seiner Rhetorik und Propaganda sagen die immer, wir haben überhaupt nichts gegen Juden. Man müsste mal dazu sagen, ja, wenn sie ihren Status als Dhimmis und akzeptieren und den Herrschaftsanspruch des Islams und so weiter und so fort. Aber die Propaganda sagt, wir haben ja gar nichts gegen Juden, sondern nur gegen die Zionisten. Das werden Sie von Ansar Allah nicht hören. Die haben in ihrem Logo schon tot in Juden drinstehen. Also die sind da sehr viel offensiver und offener. Die Hisbollah war das im Übrigen auch. Das vergisst man auch immer. Also die sind ideologisch sehr nah am iranischen Regime, aber die sind noch offener judenfeindlich. Nasrallah, der ja auch nicht mehr unter uns weilt, der hat immer wieder gesagt, dass Juden von Affen und Schweinen stammen. Das hören Sie von den hohen iranischen Vertretern so eher nicht. Ja, da ist so, naja, das ist irgendwie zu offen. Ja, die sind nicht zu fein für so. Meine Lieblingsrede von Hassan Nasrallah war immer eine, die klingt am Anfang quasi zionistisch. Der hat nämlich einmal gesagt, in einer programmatischen Rede hat er gesagt, es ist sehr gut, wenn sich alle Juden in Israel versammeln. Das sagen die Zionisten bekanntlich auch. Aber die Rede ging natürlich weiter. Es ist sehr gut, wenn sich alle Juden in Israel versammeln. Das erspart uns die Mühe, sie auf der ganzen Welt verfolgen zu müssen. Ja, das ist die Hisbollah, die in der EU immer noch nicht in ihrer Gesamtheit als terroristische Organisation eingestuft ist. Auch da vielleicht wieder gleich auf den Punkt zurückzukommen. Und weil ich es vorhin vergessen habe, wie ich über die deutsche Iran-Politik zumindest so kurzen Schlenker gemacht habe, und dann komme ich auch wirklich gleich zum Ende. Es ist nicht nur der Iran-Handel. Die iranischen Revolutionsgarden sind immer noch nicht auf der Terrorliste. Ja? Und es ist unter anderem auch die deutsche Regierung, die sagen immer so, ja, eigentlich wären wir eh dafür, aber es gibt juristische Bedenken und so weiter und so fort. Das ist alles totaler Humbug. Ja? Es gibt keine, also sogar das Gutachten, das juristische Gutachten der EU, auf das sich Frau Baerbock dann bezogen hat, da steht das überhaupt nicht drin. Und man behauptet, ja, da würde sowas drinstehen, warum das nicht gehen würde. Das stimmt nicht. Natürlich würde das gehen. Es geht um den politischen Willen und es wäre ein wichtiger, guter Schritt, nach wie vor im Übrigen, die iranischen Revolutionsgarden, die Pasdaran, also die Leute, die vor allem auch für die Auslandseinsätze zuständig sind, die Kurzbrigaden von den Pasdaran, auf jede nur erdenkliche Terrorliste zu setzen, weil das nämlich ziemliche Konsequenzen nach sich ziehen würde, auch in Bezug auf den Iranhandel. Aber ich wollte kurz den Schlenker noch zu dem zweiten Punkt machen, Nuklearwaffenprogramm, und dann bin ich wirklich auch schon am Ende. Das ist, dieser Ring of Fire von Qasem Soleimani ist zumindest aufgebrochen, aber er ist nicht weg. Und das iranische Regime wird versuchen, den wieder stärker zu ziehen, dichter zu ziehen. Daran werden sie, und das ist was sehr Gutes, was Donald Trump gestern gemacht hat, durch diese neue Maximal Pressure Politik, also massive Sanktionen gegen den Iran und auch gegen Länder wie China, die aktuell das meiste Erdöl aus dem Iran kaufen. Das war eigentlich der allerbeste Punkt, der gestern dort angekündigt wurde. Da wird es massive Sanktionen geben und das setzt das iranische Regime massiv unter Druck. Und das ist in jeglicher Hinsicht gut, selbst wenn man dadurch nicht verhindern kann, wenn sie eine Bombe bauen. Aber sie haben einfach weniger Geld, um ihre anderen Verbrechen zu begehen. Das ist also in jedem Fall eine gute Sache. Das Nuklearwaffenprogramm verschwindet dadurch nicht von allein. Und das wird, glaube ich, in Zukunft die zentrale Frage sein, was da passiert. Also das Einzige, wenn jetzt irgendjemand fragt, ja, wie wird es denn sein in den nächsten Monaten, weiß ich auch nicht. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, man wird in den nächsten Monaten sehr viel über das iranische Atomprogramm reden. Weil die mittlerweile halt wirklich kurz davor stehen, einsatzfähige Nuklearwaffen zu bauen. Und damit ist mittlerweile nicht mehr gemeint, dass sie genügend Uran anreichern können, um dann eine Bombe zu bestücken, sondern wirklich einsatzfähige Nuklearwaffen, also auch nukleare Sprengköpfe und so weiter und so fort. Und das ist eine Situation, die wir bisher so nicht hatten. Und das heißt, diese Frage, ob Yitzhak Rabin vielleicht recht hatte mit seiner Ahnung, womöglich lässt die ganze Welt Israel mit diesem existenziellen Problem, für Israel existenziellen Problem einer Nuklearbewaffnung dieses Regimes alleine, die wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder spätestens in den nächsten Jahren in einer Deutlichkeit stellen, dass ich Ihnen zumindest garantieren kann, dass das auch in der breiteren Medienberichterstattung ziemlich deutlich vorkommt. Der einzig sinnvolle deutsche Beitrag dazu wäre genau das, was ich seit 15 Jahren fordere, nämlich eine 180-Grad-Wende in der deutschen Iran- und Nahostpolitik. Und die würde ganz einfach bedeuten, keinerlei Unterstützung mehr für dieses Regime und jegliche Unterstützung für die ja existierende demokratisch-rechtsstaatliche, säkulare Opposition im Iran und im Exil. Denn letzten Endes, und da bin ich im Übrigen auch sehr skeptisch gegenüber der Trump-Administration, letzten Endes wird nur ein Sturz dieses grauenhaften Regimes alle Gefahren, die von diesem Regime ausgehen, einschließlich der Nuklearbewaffnung, dauerhaft beseitigen. Und deswegen geht es genau um diesen Sturz. Vielen herzlichen Dank.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.